Inforadio Podcast.
Hallo, ich bin Alexander Soyer und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio, abgedreht Kino im Gespräch. Otto gibt es immer noch, jetzt als Grinch, aber immer noch Otto. Das Gespräch mit ihm nach dem neuen Film. Außerdem gratulieren wir Agnieszka Holland zum 70. Geburtstag und trauern um die italienische Filmlegende Bernardo Bertolucci. Das dann am Ende der Sendung. Den Anfang aber machen wie gewohnt die wichtigsten Filmstarts dieser Woche. Es geht in die Hölle in The House der Jack Bild. Ein großartiger Matt Dillon als Serienkiller in den 70ern erinnert sich auf den letzten Metern vorm Fegefeuer an 5 Episoden seines blutigen Treibens. Begleitet in die düstere Unterwelt von seinem von Bruno Ganz gesprochenen Führer. Meist müssen Frauen daran glauben, die zickige Frau, die sich selbst in sein Auto einlädt, die Witwe, die ihn ins Haus lässt, als er ihr eine Aufbesserung ihrer Rente vorgaukelt, die Mutter und ihre 2 Kinder, die ihn auf einen Jagdausflug begleiten, oder seine naive Geliebte, die er auch noch verhöhnt, als er mit ihr endgültig Schluss macht.
Nennst du das etwa schreien?
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Es ist ein Höllenritt. Ein Keiner-wird-dir-helfen-Blick in die Seele eines Killers, der sich selbst als unantastbarer Künstler sieht, und ein Alle-schauen-weg-Spiegel unserer Gesellschaft. Beißend, böse, aber auch voll mit bitterem Witz. Und ganz egal, wie verstört es einen zurücklässt, wie zynisch, wie frauenfeindlich, selbstgerecht oder doch selbstironisch man Lars von Triers Dantes Inferno-Trip finden kann, es ist das Werk eines Meisters. Ja, es ist bestimmt auch mal wieder eine Form der erzählerischen Selbsttherapie, die man vorgesetzt bekommt, eine vielleicht auch gekränkte und fiese Abrechnung von Triers mit seinen Ex-Frauen, mit unserer Welt, mit seinen Kritikern und mit sich. Aber er traut sich etwas, bricht Tabus, bricht Vorstellungen auf, bringt eindringliche Qual auf die Leinwand, ohne in Horror abzugleiten, und macht Kino mit unglaublicher Finesse. The House that Jack Built. Guter Journalismus und Kunst zugleich ist die Dokumentation Aggregat. Marie Wilke schaut in den Bundestag, in Redaktionen, Hinterzimmer und auf die Straße und zeigt, wie es dort ist. Beobachtungen aus Deutschland 2018. Ein Essay, ein Mosaik, ohne Kommentar, der Geist unserer Zeit mit ruhiger Hand umzingelt. Die von Peter Rommel und dem RBB produzierte Dokumentation Berlin Excelsior ist zwar kein Berlin-Film, aber einer mit gehörig Berlin-Feeling. Eine gewisse Anlehnung an Menschen im Hotel liegt auf der Hand, soll doch die Vorlage des 20er-Jahre-Romans Das Excelsior-Hotel am Anhalter Bahnhof gewesen sein. Das gibt es zwar nicht mehr, aber dafür das 17-stöckige Excelsior-Haus. Ein nicht wahr gewordener großer Traum aus Waschbeton. Nicht schön, aber Kult irgendwie und voller Geschichten von großen Träumen.
Du suchst einen Escort? Ich bin M.
So, meine lieben Facebook-Freunde.
Zu mir?
Endlich mit 30 Mal vielleicht kein Geld mehr von Mama borgen müssen, noch einmal auf großem Fuß leben, Zweisamkeit genießen, Einsamkeit ertragen. Zwischen dem Glanz des Penthouse-Club-Restaurants und dem verfallenen Kellerbunker darunter spürt Berlin Excelsior den Geschichten der Menschen nach, die hier wohnen. Ein konservierter Mikrokosmos eines schon überholten Berlin-Gefühls. Berlin Excelsior. Die Trickfilm-Neuauflage von Der Grinch, dieser pelzig-grünen Dr. Seuss-Erfindung, ist diesmal gleich zu Beginn schon sympathischer und lieber als die Jim Carrey-Fassung aus dem Jahr 2000. Selbst wenn der verbitterte Bergeremit den Bewohnern von Whoville natürlich immer noch ihr Weihnachten vermiesen will.
Wir haben gemeine Sachen angestellt, und zwar mit Stil.
Otto Walkes als Grinch ist niedlich wie gewohnt und selbstverständlich niedlicher als Benedict Cumberbatch, der ihn mit scharfer Noblesse im Original spricht. Ein bisschen Otto also, ein bisschen poppige Weihnachtsbesinnlichkeit und hübsche Adventszeit-Nachmittagsunterhaltung. Der Grinch. Die neuen Starts dieser Woche im Überblick. Er war niemals weg, seit den 70ern, und er kommt immer wieder. Diesmal als grüner, pelziger Grinch, aber immer noch unverkennbar Otto, auch wenn er selbst sogar Zweifel hatte, dass er eigentlich der Richtige für die Rolle wäre.
Die sind auf mich zugekommen, die Amerikaner. Can you speak the voice of the Grinch, Mr. Otto? Ich sag, ich muss gar nicht, was ist denn los? Passt das überhaupt zu mir? Kann ich das überhaupt?
Erst recht, wenn man bedenkt, dass dieser Grinch in der Originalfassung von Benedict Cumberbatch mit britischer Würde und gewichtiger Betonung gesprochen wird.
Der ist ja ein gelernter Sprecher und Schauspieler. Der spricht natürlich sensationell. I'm gonna steal them Christmas with style. Und so, das ist natürlich schon stark, ne? Und sehr sophisticated. Aber ich wollte es mehr, ich will nicht sagen massenkompatibler, aber doch Otto-spezifischer machen. Ich werde ihn Weihnachten stehlen.
So wie in den Ice Age-Filmen, in denen er das Faultier Sid gesprochen hat, ist und bleibt er auch hier, also Otto. Und das heißt wiederum, dass Otto so einzigartig ist, dass er sogar Hollywood-Produktionen maßgeblich prägen kann und ihm das auch erlaubt wird, weil es klappt. Immer noch.
Was ist immer noch, ja, das hat sich nicht wesentlich geändert. Denn mit neuen Witzen Leute zu unterhalten, ist ja leicht, aber das Alte nochmal wieder erleben zu lassen und damit sie noch weiterhin zu unterhalten und dass sie es immer wieder hören wollen, das ist doch der Wahnsinn.
Fast 5 Jahrzehnte. Einer der erfolgreichsten Komiker, einer der erfolgreichsten Filmemacher, Musiker, Maler, Produzent, Förderer und Synchronsprecher. Und er hat wahrlich nicht nur ältere Fans.
Und jetzt kommen die Kinder zu mir. Mein Opa hat eine Platte von dir. Ich sage, ja, was ist denn das? Das groß und rund und schwarz mit dem Loch in der Mitte. Ja, und was macht man damit? Weiß ich nicht. So läuft es immer weiter.
Und gerade auch in diesem Jahr besonders gut.
Ehrenbürgerschaft hier und dann gibt es halt noch Bundesverdienstkreuz und irgendwelche Lebenswerke, die Preise für dein Lebenswerk und so weiter. Gerade in diesem Jahr, das wundert mich gar nicht. Ich habe das Gefühl, man spekuliert auf ein baldiges Ableben, aber anscheinend nicht, denn ich habe noch viel vor. Nächstes Jahr geht es ja auch wieder weiter, es geht immer weiter. Wenn du überlegst, Lindbergh, das ist, wie alt ist er jetzt, 95 und Keith Richards 105 und es, da habe ich noch viel Platz und viel Zeit.
Und das Geheimnis seines Erfolgs ist dabei ganz einfach.
Aber ich bin eigentlich immer ernst. Ich werde doch nicht ernst genommen.
Hört sich ein bisschen absurd an, wenn man bedenkt, dass Otto seit Jahrzehnten Faxen macht. Aber letztlich hat es ja wirklich genauso angefangen damals.
Das war in den ganz frühen 70ern. Da ist es wirklich so gelaufen. Ich habe wirklich versucht, ich habe Bob Dylan gespielt. Stone You When You Walk It Down, weiß ganz genau. Und übersteuert oder ich habe mich immer entschuldigt mit so banalen Entschuldigungen. Das kam wahnsinnig gut an. Da habe ich das Text nicht langsam dahin verlangt, weil ich merke, meine Stimme, die mögen ja meine, die Natürlichkeit, den natürlichen Charme, der kam ganz gut, was ungewöhnlich war zu der Zeit. So einer alleine plötzlich da die ganzen Geschichten da plötzlich fabriziert, das waren sie nicht gewohnt.
Und irgendwie funktioniert das auch heute noch blendend und manchmal sogar besser als früher.
Das Vinyl unter den Humoristen.
Wunderschön.
Otto Walkes jetzt zu hören, neu im Kino als Grinch. Agnieszka Holland ist seit Jahrzehnten erfolgreich im internationalen Filmgeschäft. Sie war für den Oscar nominiert, im vergangenen Jahr hat sie bei der Berlinale einen Silbernen Bären gewonnen und im internationalen Seriengeschäft ist sie ebenfalls unterwegs. Am Mittwoch wurde Polens wichtigste Regisseurin 70 Jahre alt und unser Korrespondent in Warschau, Michael Reinhardtz, erinnert nochmal an ihre bekanntesten Filme.
Erste Drehbücher und Regiearbeiten entstanden schon Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das cineastische Handwerk hat sie an der Filmfakultät in Prag gelernt. Der endgültige Durchbruch erfolgte durch die Zusammenarbeit mit dem polnischen Meisterregisseur Andrzej Wajda. Für dessen Erfolgsfilm Dantons Tod schrieb Holland Anfang der 80er Jahre das Drehbuch. Ein weiteres Drehbuch entstand für den Film Drei Farben Blau von Krzysztof Kieślowski. Hier spielte Juliette Binoche die Hauptrolle.
Es hat mir gefallen, was Sie für mich gemacht haben. Aber wie Sie sehen, bin ich eine Frau wie jede andere. Ich huste, ich habe Karies, ich schwitze. Ich werde Ihnen wohl nicht fehlen. Das ist Ihnen vermutlich klar geworden. Und machen Sie die Tür richtig zu, wenn Sie gehen.
1981, kurz nachdem General Jaruzelski in Polen das Kriegsrecht verhängte, emigrierte die gebürtige Warschauerin nach Frankreich. Ihre in Deutschland bekanntesten Filme sind Hitlerjunge Salomon sowie Bittere Ernte mit Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle. Seit den 90er Jahren war Holland auch in den USA aktiv, wo Francis Ford Coppola ihren Film Der geheime Garten inszenierte. Ihre neueste Regiearbeit ist gleichzeitig auch Polens erste Eigenproduktion für den Streamingdienst Netflix. In dieser Fiktion ist der Ost-West-Konflikt nie zu Ende gegangen und Polen zu einem autoritären Polizeistaat geworden.
To, co wydało nam się najciekawsze, to, co zainteresowało mnie w...
Das, was uns am interessantesten erschien, das, was mich an diesem Projekt am meisten interessiert hat, war der Versuch, sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Die alternative Geschichte ohne ein Ende des Kalten Krieges gibt die Möglichkeit, sehr tiefe Fragen zu stellen, und zwar in sehr interessanter und überraschender Form. Man überlegt auf einmal, wer sind wir, wohin gehen wir und woher kommen wir. Aber der Film gibt auch die Gelegenheit, eine Wirklichkeit zu schaffen, die filmisch und erzählerisch sehr attraktiv ist.
i która jest bardzo atrakcyjna narracyjnie.
Das Genre ist Agnieszka Holland nicht unbekannt. Unter anderem hat sie bei mehreren Folgen der Erfolgsserie House of Cards Regie geführt. In der Realität ist und bleibt Agnieszka Holland politisch aktiv. Immer wieder erneuert sie ihre Kritik an der rechtskonservativen Regierung in Polen. Noch am vergangenen Samstag hatte die bekennende Feministin eine Veranstaltung zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht in Polen mitorganisiert. Ich lade Sie ein zu einer wohltätigen Versteigerung, die von der Organisation Streik der Frauen veranstaltet wird, im Zentrum von Warschau am 24. November um 13 Uhr. Die Versteigerung hat das Ziel, Frauen in Not zu helfen. Sie heißt 100 zu 100, denn wir wollen 100 Frauen zum 100. Jahrestag des Wahlrechts für Frauen in Polen helfen. Agnieszka Hollands stetiges Engagement kommt nicht überall gut an. Als sie im vorigen Jahr auf der Berlinale den Silbernen Bären für ihren Film Pokot – Die Spur gewann, wurde das in den Nachrichten des staatlichen polnischen Fernsehens nicht erwähnt.
Agnieszka Holland, die preisgekrönte polnische Regisseurin, wurde am Mittwoch 70 Jahre. Und aktuell startet ihre neue Produktion 1983 als erste polnische Serie bei Netflix. Seine Filme, Legenden und Klassiker, Filme wie Der letzte Tango in Paris oder Der letzte Kaiser. In dieser Woche ist der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci mit 77 Jahren in Rom gestorben. Er wurde mit etlichen internationalen Preisen geehrt, mit einigen Oscars und 2011 wurde er auf dem Filmfestival in Cannes für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Unser Italien-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler mit einem Nachruf.
Bernardo Bertolucci, the last one.
Thank you. 1988 war Bernardo Bertolucci vielleicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Film Der letzte Kaiser wurde mit insgesamt 9 Oscars ausgezeichnet, darunter auch für die beste Regie. Da war der 1941 in Parma geborene Bertolucci längst ein international anerkannter Regisseur. Sein Vater war ein Dichter gewesen, er selbst hatte in jungen Jahren einige Gedichte geschrieben, die Pier Paolo Pasolini gefallen hatten, der machte ihn bei seinem ersten Film zum Regieassistenten und wurde zu einer Art Vaterfigur. Mehr beeinflusst wurde Bertolucci jedoch vom französischen Film der Nouvelle Vague. Als ich das erste Mal Regie führte, 62, mit 21 Jahren, La Comare Secca, kamen Journalisten, ich hatte noch nie Interviews gegeben und naiv und brutal, wie das meinem Alter entsprach, sagte ich, das Interview führen wir natürlich auf Französisch. Das waren alles Italiener, Römer und sie wollten wissen, warum. Meine Antwort, weil Französisch die Sprache des Kinos ist. Spätestens 1972 war er auch einem breiteren Publikum bekannt, denn Der letzte Tango in Paris war ein handfester Skandal wegen der recht unverblümten Sexszenen. Seitdem haftet Bertolucci der Vorwurf an, Frauen spielten in seinen Filmen keine emanzipierte Rolle. Letztendlich transportierten seine Filme sogar Frauenverachtung. Die gab es auch im Umgang mit der weiblichen Hauptrolle neben Marlon Brando Maria Schneider in einer Szene, die eine anale Vergewaltigung darstellt. Marlon und ich haben uns angeguckt und ich habe beschlossen, Maria nichts zu sagen. Sie hätte es wahrscheinlich abgelehnt, eine so demütigende Szene zu drehen. Deshalb habe ich sie hereingelegt, nichts gesagt und Marlon machen lassen, bis er ein Stück Butter nimmt und sie damit einschmiert. Die Maria, die Nein, Nein ruft, schreit und sich wehrt, ist die Maria, die sich gegen mich und Marlon wehrt. Dafür hätte ich sie gerne noch um Verzeihung gebeten. Dazu kam es nicht. Der Film war trotz Zensurversuchen und Aufführungsverboten oder gerade deshalb kommerziell höchst erfolgreich. Und auch im Rückblick hielt ihn Bernardo Bertolucci für ein Meisterwerk. Dieser Film verwirklicht meine Idee vom Kino. Er entrinnt den Händen des Regisseurs, beginnt ein eigenständiges Leben und wendet sich in eine Richtung, die niemand mehr kontrollieren kann. 16 Filme hat Bertolucci zwischen 1962 und 2012 geschaffen. An Auszeichnungen hat es nicht gefehlt. Neben 2 Oscars und 2 Golden Globes wurde er 2007 beim Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt. Zu Italien hatte der selbsterklärte Kommunist lange Jahre ein gespaltenes Verhältnis. Auch deshalb drehte er letztendlich Der letzte Kaiser.
Con l'ultimo imperatore mi ero allontanato dall'Italia.
Mit Der letzte Kaiser hatte ich mich von Italien entfernt. Ich hatte mich dort Mitte der 80er Jahre unwohl gefühlt. Es schien mir ein Land zu sein, das schon den Weg in Richtung Korruption eingeschlagen hatte, was dann noch schlimmer wurde. In seinen letzten Lebensjahren sah er aber auch wieder Hoffnung für das italienische Kino und begeisterte sich zum Beispiel für Gomorra, Roberto Savianos Film über die Mafia. Er selbst hätte gern noch einen seiner Filme in 3D gesehen, doch auch dazu fehlte am Ende die Kraft.
Der italienische Filmemacher Bernardo Bertolucci ist in dieser Woche gestorben. Er starb mit 77 Jahren im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Rom. Und das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.